Genauso wie es wichtig ist, etwas in der Gruppe zu tun, ist es auch ganz wichtig, etwas alleine für sich in seiner Beziehung zu Krishna zu machen. Und ich sehe euch, oder ich empfinde das so, dass viele von euch eben auch ja jetzt so ein bisschen eine natürliche Erschöpfung von der intensiven Praxis verspüren. Das ist das ist natürlich, weil wir das ja nicht so gewohnt sind hier. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr jetzt wieder alleine für euch zu Hause praktiziert oder in euren jeweiligen Lebenssituationen, ihr werdet sehen, dass euch das unglaublich hilft in dieser, ich will mal sagen, Verdauungsphase.
Ach, so, ich
denke ja auch, Bhagavad Dharma und ich finde ja auch zum Abschluss, ist ja, glaube ich, nur Krishna Ravi. Man kann entweder Deutsch denken. Englisch oder Englisch-Deutsch, kein Problem. Übrigens, Mangala, du hast ganz viele Leute zu mir gekommen, also von deiner deutschen Gruppe, die sich wirklich über deine Übersetzung geäußert haben. Du kriegst die sagen, das ist genauso, als wenn man Sashi Nandan Swami in Deutsch hört. So sagen die. Also sehr gut. Also ist mir wirklich aufgefallen, du kommst einfach auf eine Ebene der Exzellenz. Und laut Tara Madano hat es bei sich gemacht. Lalita Madhava, Hare Krishna, Madhava Krishna. Es funktioniert. Ich habe es gemacht.
Ah, super. Jetzt kannst du es in deinem Seminar lernen.
Genau. Lang verändert. Was denn so? Ja, wirklich. Oh, danke, danke, wirklich. Wow. Wer hat das gemacht?
Die Lehrerin.
Die
Schwangerschaft.
Padmavati und Krishna. Padmavati, thank you for this garland. Hare Krishna. Rauschen. Das ist absichtlich. Gut, danke. Harry Potter. Ein ganz wunderschönes gutes Morgen. Ich bin so inspiriert, dass ihr das geschafft habt, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr nicht abgesprungen seid vom Operationstisch, ohne zugegeben worden zu sein. Sehr gut, sehr gut. Danke. Darf ich ganz kurz meine Assistentin fragen? I'm sorry, ich muss alles besprochen wird.
Yeah. Thank you.
Darf ich euch vielleicht um einen Rat fragen? Manche, die Bodhis, mussten schon vorher anreisen. Englischsprachige, die Bodhis, die sich das Ganze gerne in Englisch zum Schluss anhören möchten. Und jetzt auch für das Video. Wir haben jetzt alle Sessions in englischer Sprache gehalten. Ist vielleicht eine ganze abgeschlossene Sache, wenn wir es in Englisch zu Ende bringen wollen. Oder? Also ich bin durchaus offen für intelligente Beiträge. In Englisch zu Ende bringen. Ja. Dann mache ich es. Es ist ein Problem mit dieser Sprache, also wirklich ein wirkliches Problem, weil du kannst einfach besser aufnehmen in deiner Muttersprache. Das ist wirklich wahr. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, also ich lese alle Bücher, die Schiller Bauarbeit geschrieben hat, in Englisch, weil ich das Gefühl habe, mehr von ihm zu erfassen in der Literatur. In der es verfasst, also die Sprache, in der es verfasst wurde. Aber tja, sonst ist mein ganzes Denken, also wirklich in Deutsch, weil ich in Deutsch also geprägt wurde durch meine Erziehung. Also, es tut mir weh, ich sehe, das ist ein Problem und ich bin vielleicht, also ich bin am Überlegen, ob man nicht vielleicht in der Zukunft wirklich deutschsprachige Seminare anbietet. Ich kann auch den ganzen anders mit euch arbeiten, also die deutschsprachig sind. Aber ich glaube, um konsistent zu sein, bleiben wir hier in der Sprache, in der wir es angefangen haben. Ich muss noch hier sein. So this last session, to which I want to, so yes, again we have to switch. Was hast du jetzt mal gelernt? Die deutsche Schalter?
Ich wollte das Programmgerät für die deutsche Miete zu.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
This section is called Taking the Retreat Home.
Also diese Sitzung jetzt heißt den Retreat nach Hause nehmen. Und sie ist dazu gedacht, einen Kraft zu geben, das, was man gelernt hat, anzuwenden in der Phase nach dem Retreat. Es ist meine Absicht und auch die Absicht meines Teams, euch etwas sehr Wertvolles zu geben, dass eure eigene Erfahrung werden kann und dass euch also Kraft gibt und euch ermutigt und inspiriert auch während der Zeit nach dem Retreat. Also es soll nicht einfach nur so sein, dass wir zum Retreat kommen und dann im philosophischen Punkt uns anhören von der riesengroßen Schatztruhe der Veden und unserer eigenen Gaudiya Vaishnava Philosophie. Nein, wir wollen, dass wir diese Punkte erfahren können, weil nur indem man Dinge erfährt, kann man überzeugt werden, dass es für einen funktioniert und dass man eben auf dem Pfad bleibt, also nicht nur auf dem Pfad bleibt, sondern dass man auch belebt wird und stark in dem eigenen Weg. Und deswegen organisieren wir diese Retreats. Wir haben das Gefühl, dass, also sehr stark, wir spüren sehr stark, dass wir eine Revolution machen wollen. Das heißt, wir wollen helfen, dass Retreat-Kultur sich entwickelt im Gaudiya Vaishnavism. Es ist so eine Kultur, in der Devotees ihre eigenen Retreats machen. Eine Kultur, wo Devotees eben tief gehen und die Schätze bekommen, die auf sie warten. Also seht mal, wenn euer Herz wie ein Ozean ist und dann auf der Oberfläche etwas treibt, dann gibt es aber auch etwas am Boden des Ozeans. Oben ist so ein bisschen das Plankton und Algen und auch manchmal Müll. Aber am Boden des Meeres, da kann man die Ratnas finden. Ratnas sind Juwelen, Perlen. Das alles am Boden. Und also an der Oberfläche unseres Herzens finden wir die täglichen Gedanken und auch viele ungewollte Gedanken, die da herumtreiben und mit der Wellen des Lebens kommen und gehen. Aber am Boden unseres Herzens, da ist Krishna. Oft leben wir so eine beschäftigten Leben, also wir leben so beschäftigt, dass wir nicht die Zeit finden, wir haben auch nicht den Frieden, wir haben auch manchmal nicht mal richtig die Absicht, tief zu gehen. Und so ist es so, dass unser Leben nur auf der Oberfläche geführt wird, ohne tiefes Nachdenken, Nachsinnen. Und was wir in unseren Retreats lehren, ist, dieses oberflächliche Leben eben mal zu beenden und tief zu gehen. Und wir machen das, das könnt ihr während den Vorträgen und auch in den Workshops sehen und auch während eurer Gruppenarbeit und während der Arbeit mit euren Buddies. Man merkt eben, dass man zuerst etwas hört und dann reflektieren wir darüber, wir stellen uns Fragen, was heißt das alles für mich? Und wir besprechen das. Wir machen Übungen, in denen ich euch dann bitte, eure Augen zu schließen, äußerliche Art, Dinge zu tun, abzuschalten, tief zu gehen und zu versuchen, Krishna zu kontaktieren. Also wir denken darüber nach, wir gehen tiefer. Ich will, dass wir an einen tieferen Ort kommen. Und dann noch tiefer ist es dann die Meditation oder die praktische Anwendung. Das ist die Idee von diesen Retreats. Und wenn ihr diese drei Punkte bei euch behalten könnt, also ihr hört oder ihr seht oder ihr erfahrt etwas, dann muss man erstmal sich Zeit nehmen, darüber nachzusinnen und das auch vielleicht sogar mit einem guten Freund zu besprechen. Und dann, also jemand, mit der ihm helfen kann oder mit dem man. Ja, und dann kann man ein neues Leben anfangen, ein neues Kapitel, eine neue Gewohnheit. Und darüber werden wir ein bisschen sprechen. Während des Retreats haben wir so eine kurze Einleitung gegeben dafür, was der heilige Raum im Herzen ist und der Tempel des Herzens. Das war eine kurze Einführung dieses Mal, weil je ausführlicher der Tempel des Herzens präsentiert wird, also die ausführlichere Darstellung kommt im zweiten Teil des Retreats. In diesem Retreat haben wir all unsere Aufmerksamkeit auf spirituelle Übungen konzentriert, die uns dann eben dazu führen, diesen heiligen Raum zu erfahren. Ich kann euch ja nicht bitten, ein Gebäude zu bauen, wenn ihr kein Holz habt, keine Steine und kein Zement. Ich muss erstmal sozusagen, ich kann euch jetzt nicht bitten, eine reiche innere Kultur aufzubauen oder die tiefsten Ebenen eures Bewusstseins zu erlangen, wenn ihr gar nicht wisst, wie man da hinkommen kann. Wir wollen nicht einfach nur über die Dinge sprechen und dann ist man im Krishna-Bewusstsein, dann passiert das und dann hat man das Ergebnis, sondern wir wollen, dass man das erfährt, alleine, also von sich aus, und dann kann man in die Welt hinausgehen und sagen, das funktioniert, ich war in diesem Kirtan drin, wow, das hat für mich funktioniert. Oder ich habe so eine Übung gemacht, wo ich so eine Reue hatte für Dinge, die falsch gingen mit meiner Beziehung zu Krishna. Und ich habe zum ersten Mal gespürt, was wirklich Demut ist. Und das ist die Idee dahinter. Ja, ihr müsst zu diesem zweiten Teil kommen.
When is it? Well, when is it? We will discuss this part of
the hour. Wann ist der zweite Teil? Also, das werden wir später mit Bhagavatam besprechen. Lasst mich jetzt mal für euch zusammenfassen. Also, ich mache mal eine Zusammenfassung. Ja, der erste Tag, da ging es um Sadhu Sangha. Erinnert sich jemand an einen Punkt von diesem Tag, was wir gelernt haben? Also, er sagt gerade, es gibt 6 Arten des Austausches, die uns helfen, uns mit dem Sadhu zu verbinden. Noch jemand? Ja, also Bhakti kommt von einem Bhakta. Könnt ihr noch daran erinnern, wie wir den Film von Srila Prabhupada gesehen haben und wie er diese jungen Hippies erhoben hat? Ich kann mich daran erinnern, dass ich dachte, du hast dort getanzt, Lalita Mab. Er sagt, dass er auch dort war, aber dass er damals die Hare Krishnas noch nicht kannte. Gibt es noch was, was ihr gelernt habt?
Oh, I don't make it so serious. We want a little relief.
Er hat gerade gesagt, mach es nicht so ernst, wir wollen uns erleichtern. Unser Herz ist wie ein Kristall und wieder also spiegelt die Gemeinschaft, die es hat, wieder. Wir brauchen die Devotees am Anfang, in der Mitte und am Ende. Also, die Devotees am Anfang. Vielen Dank, sagt er, habt gut zugehört. Am zweiten Tag ging es um Nam Kirtan. Hier haben wir uns die Dinge angeschaut, die wir machen können, damit wir eine echte Offenbarung des heiligen Namens haben. Was ist die magische Praxis oder Übung da beim Chanten? Was würdet ihr sagen, was man machen muss, um das Chanten zum Erfolg zu bringen? Also ich sagte, eine Verbindung zu erstellen, also ein Sambandha. Vielen Dank, Damodar Priya. Wir kontaktieren den heiligen Namen, wir gehen dann in Verbindung ein. Wir wissen, ich bin ein Teil von Krishna. Und dass man eben bewusst so eine Verbindung mit Krishna eingeht. Fast wie ein Bogenschütze, der die Verbindung mit einem Ziel herstellt. Und dann wird das Chanten die Lotusfüße von Krishna erreichen. Das ist sehr wichtig. Wenn man eben so eine Verbindung, wenn man mit Maya eine Verbindung hat beim Chanten, dann ist man nach dem Chanten in Maya. Also Chanten kann auf einer Ebene spirituelle Energie erzeugen. Oder macht das auch. Aber diese Energie bringt einen dann dahin, wo man hingeht. Unser Auto ist halb voll mit Gas, also Benzin. Und dieses Benzin ist eine potenzielle Energie, die wartet darauf, also sie wartet auf Gaurahari oder Panunandini, die zwei Fahrer, dass es eben angezündet wird. Und dann kann es brennen und dann kann es uns halb bis nach Berlin bringen. Aber was ist, wenn der Fahrer nach Rom fährt? Dann wird dieselbe Energie uns nach Rom bringen. Ihr mögt jetzt denken, wirklich? Aber im Hari Bhakti Vilas steht, dass die spirituellen Übungen nicht für schwarze Magie missbraucht werden sollten. Was heißt das? Was bedeutet das? Das heißt, man kann dieselben Zeremonien, die man jetzt benutzt, benutzen, um ein materielles Ziel zu erreichen. Wenn man zum Beispiel mit Vergehen chantet, Namaparat, wenn man nichts gegen die Gen macht, wird man materielle Wünsche entwickeln. Das steht im Harinam Chintamani und es ist auch die Erfahrung. Viele Devotis haben versucht, also am Anfang versucht, richtig zu chanten. Und dann plötzlich sind sie mal weg und die kommen nie wieder, weil sie nicht versucht haben, ohne Vergehen zu chanten. Und sie Dinge, also Vergehen dann gemacht haben und dann, schwupps, fragen sie sich, warum bin ich im materiellen Bewusstsein, was ist passiert? Warum ist mein Herz voller materieller Wünsche? Das ist sehr wichtig, richtig zu chanten. Und das heißt eben, dass man eine Verbindung zu Krishna eingeht. Dass man an Krishna denkt. Als demütiger Diener. Man kann keine Vergehen machen, wenn man denkt, ich bin ein demütiger Diener Krishnas. Vergehen kommen vom falschen Ego. Am dritten Tag haben wir über das Srimad Bhagavatam gesprochen. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Erinnert euch daran, wie man das Srimad Bhagavatam lesen sollte? Merkt ihr, wie nützlich das ist, sich die Tage nochmal so vorbeigehen? Das hilft uns, das nochmal so zu, wie sagt man, quirlen.
One should listen with faith.
Also, dass man mit Trauen hört, habe ich gesagt. Wir sollten es erst kauen. Ist das gut? Was heißt das, das Bhagavatam zu kauen? Das zu lesen, hat er gesagt. Und er hat gesagt, ja, das stimmt, was du sagst. Da komme ich, eine Sekunde komme ich dahin. Lass uns mal zu Braj Sevika gehen. Man sollte regelmäßig lesen, hat sie gesagt. Wie gesagt, sie spricht in Indien, in der von Radhakund. Man sollte es ernst nehmen. Das ist der dritte Punkt. Das Bhajeshtita, das heißt eben dieses ernsthafte Lesen oder mit voller Aufmerksamkeit. Ja, und diese besondere Bemühung machen, das ist eben dieser dritte Punkt. Also Prabhupada sagt, man sollte ernsthaft lesen und im Sanskrit dieses Vers, das war Cheshtitam. Das übersetzt er als ernsthaft und das kann auch heißen mit einer Bemühung. Und er hat eben erklärt, dass es einige Dinge gibt, die uns helfen können, aufmerksam ist so ein guter Lebensstil, ein aufmerksamer Lebensstil. Bhal Govinda hat jetzt dann an diesen einen total aufregenden Workshop gedacht, wo viele zu euch kamen und viele zu mir kamen und gesagt haben, mein Gott, das war gut. Könnt ihr euch daran erinnern, als wir diese Technik durchgegangen sind, das gebetsvollen Lesen, womit diese Schritte durchgegangen sind, wo man seinen eigenen Text des Bhagavatams gelesen hat, eben. Ja, also ist eigentlich derselbe Punkt. Man sollte es lesen, das war wie das Kauen, also oder nee, das in den Mund nehmen der Nahrung. Dann sollte man darüber nachdenken. Ja, dann, das ist das Kosten und dann sollte man es. Also erstmal kauen, das ist Nachdenken, also was bedeutet das? Und dann das Schmecken des Ganzen mit, dass man eben die Spucke da hinzufügt. und dann, um es wirklich hinterzuschlucken, muss man es anwenden. Also man kann nicht gegen das Bhagavatam, also in Gegensprechen zum Bhagavatam handeln, man muss so handeln, wie es Bhagavatam das vorschreibt. Der vierte Tag war mein Lieblingstag, ich bin auch am Retreat und für mich war das der beste Tag, das ist das Heilige Dharma. Und was wir eben da geübt haben, wir haben dann geübt, wie man eben innerlich im Vrindavan sein kann, im Heiligen Dharma. Könnt ihr euch an diese Dia-Show erinnern am Abend, als wir da eine Pilgerreise gemacht hatten, war das nicht ekstatisch? Ich habe gemerkt, dass einige von euch geweint haben und gebetet haben. Ihr wart in einem anderen Raum. Ihr wart in einem heiligen Raum, also in einem inneren Raum. Und am letzten Tag, am fünften Tag, ich glaube, Bhagavad Dharma hatte seine Durchbruchsverwirklichung. War das am fünften Tag? Die kann er uns natürlich nicht erzählen, weil die so privat ist für ihn. Es ging darum, den Deity zu dienen. Könnt ihr euch daran erinnern, wie er aufstand? Und gesagt hat, Prabhus, es hat funktioniert. Wir haben dann über die vier transzendentalen Eigenschaften des Deities gehört, dass der Herr uns wirklich annimmt, wenn wir vor ihn hingehen. Und dass er uns etwas gibt, so eine Versicherung und eine, auch so eine Sicherheit und eine Überzeugung und einen Schutz. Wir haben auch dann ein bisschen über die Kraft von Reue gehört. Ich gebe zu, dass es manchmal nicht so einfach ist, in diesen Raum der Reue zu kommen. Ein Teilnehmer hat mir gesagt, dass es nicht so einfach ist für mich zur Reue. Was auch immer das Leben bringt, das Schlechte oder das Gute, so leuchtet das einfach. Und ich habe dem Devotee dann empfohlen, wenn man in diesen, also wenn man die Kraft der Reue kontaktieren möchte, dann muss man so an den ursprünglichen Fehler denken, den man gemacht hat, eben, dass man Krishna verlassen hat. Ich kann mich erinnern, einmal im Vrindavan, das war so wunderbar, ich kam gerade von einer riesigen Predigertour nach Vrindavan und ich sah die Deities und alle haben gesagt, Hare Krishna. Und ich fühlte mich wie so ein Hund in Vrindavan, wie so ein verletzter Soldat, der zurückkommt. Und ich kann mich erinnern, dass ich da vor Radha Shyamasundar stand und da war ein wunderschöner Kirtan im Gang im Tempel und ich schaute auf die Deities. Und plötzlich dachte ich,
oh weia,
oh weia. Wie konnte ich euch jemals verlassen? Wie konnte ich jemals diese Atmosphäre verlassen? Mein Gott, das war ein Riesenfehler. Und ich habe wirklich in dem Moment gespürt. Von dieser Reue aus kam ich in den Raum echter Demut. Und wir wissen alle, dass wenn man wirklich demütig ist, also nicht falsch, sondern spirituell, dass dann der Weg klar ist. Krishna mag es, wenn seine Devotees demütig sind. Der mag es nicht, wenn seine Devotees stolz sind. Könnt ihr euch an Indra erinnern? Das ganze Erheben des Govardhans veranlasst, weil er war der stolze König des Universums, Indra. Das war jetzt eine kleine Zusammenfassung. Jetzt würde ich euch gerne die Schlussfolgerung präsentieren. Der essentielle Punkt und die essentielle Praxis, die ihr eben mit nach Hause nimmt, der essentielle Punkt ist, der Tempel des Herzens ist ein Ort, wo man mit Gott lebt, also wo ihr mit Gott lebt. Das ist der heilige Raum.
Teresa von Avila
hat eine sehr schöne Definition des inneren Raums oder des Tempels des Herzens gegeben. Sie hat gesagt, im Tempel gibt es ein Zimmer, das sieht aus, also so hell aus wie ein Kristall, ein wunderbarer Raum. Da ist Gott und die Seele anwesend. Und auf dem Weg zu diesem Zimmer oder zu dieser Wohnung muss die Seele durch sechs verschiedene Zimmer hindurchlaufen. Sechs Zimmer. Das werdet ihr alles lernen im zweiten Teil des Sacred Space. Ich werde euch von der vedischen Verständnisperspektive zeigen, eben was man, welche Räume man alle durchqueren muss, um zum Tempel des Herzens zu kommen. Aber sie hat auf ihre Art und Weise eben gesagt, dass wenn man zuerst in diesen Raum kommt, dann ist es wie, wenn man in eine Burg oder ein Schloss hineinkommt. Und dann geht man hinein. Aber weil man immer noch so weltlich ist und so blind, kommen viele unerwünschte Dinge mit. Schlangen. Insekten.
Ducks. Quack, 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 quack. In other words, when you try to enter the sacred space,
also wenn man versucht, in den heiligen Raum zu kommen, dann kommen viele weltliche Gedanken und Anhaftungen mit. Die sind noch da. Im Krishna-Bewusstsein merkt man manchmal, man will Krishna-Bewusstsein, aber es gibt die anderen Dinge auch. Ist das nicht so? Habt ihr das auch manchmal? Ja. Das ist so. Und wenn wir am Anfang in den heiligen Raum kommen oder in die ernsthafte spirituelle Praxis, dann haben wir immer, also man sagt das so im Gaudiya Vaishnavism, dann haben wir immer noch unsere Anathas oder schlechten Gewohnheiten. Jetzt hört euch mal Folgendes an. Das ist jetzt eine kleine Vorschau für das, was kommt. Auf dem Weg dorthin, wo Gott lebt, genau auf der Schwelle dahin, da ist das der Paramatma, also die Überseele. Krishna in einer bestimmten Form, der mit einem Bein in der spirituellen Dimension ist und mit dem anderen Bein ist er bei euch in eurem Herzen. Also er ist derjenige, der da an der Schwelle steht. Du bist, oder ihr seid diese Tathashta-Energie, also ihr seid zwischen der Materie und der spirituellen Energie. Und die einzigste Person, die euch helfen kann, von der materiellen zur spirituellen Ebene zu kommen, ist Krishna, der da steht. Und der ist der Herr von beiden Sphären. Ist das klar? Also wenn man will, oder wenn man von dieser Ebene auf zu dieser Ebene kommen möchte, wo man eben in seinem spirituellen Raum ist, dann muss man sein Leben in Krishna vertiefen.
Mayi drishte kilatmani. When the soul directly experiences,
wenn die Seele mich erfährt als höchste Seele innerhalb aller Seelen oder bei allen Seelen, dann wird der Knoten des weltlichen Egos im Herzen zerschnitten. All seine Zweifel werden zerstört. Und die Kette von Karma wird zerstört. Das ist das, was wir versucht haben. Wir haben versucht, Krishna zu erfahren. Die Seele in der Seele. Weil wenn man das macht, dann wird das weltliche Ego zerschnitten. Und all eure Zweifel werden zerstört. Keine Zweifel mehr. Und das Karma ist auch zerstört. Vorbei.
Die.
Sterbt.
Ego.
leben, o ewige Seele. Sterbe, um zu leben. Etwas Altes muss gehen, damit das Neue kommen kann. Verlasst das materielle Bewusstsein, indem ihr euch in Krishna vertieft und die wundervolle Ebene des Krishna-Bewusstseins betretet, den Tempel des Herzens. Das sind alles sehr tiefe Themen und ich deute das nur so an. Ich habe gehört, dass es ist wie im Film, wenn man so eine Episode sieht und dann kommt auf einmal die zweite Episode. Also sterbt, um zu leben. Gott, das ist ja ernsthaft. Ja. Mein ganzer Punkt oder der essentielle Punkt ist, der heilige Raum passiert geschieht, indem man sich vertieft in Krishna. Das wichtige Wort, was wir mitnehmen müssen, ist Vertiefung. Die essentielle Praxis ist sehr einfach. Sie heißt Yoga im Imperativ.
Wie sagt man im Deutsch, sagt man Imperativ, aber wie sagt man das im guten Deutsch? Oder? Was? Ja, aber das stimmt mit der Grammatik, weil ich das so gelernt in der Schule. Bin ich sofort aus der Klasse rausgegangen. Also im Imperativ. Yoga bedeutet connect.
Also Yoga heißt, sich zu verbinden.
Disconnected,
jetzt sind wir noch unverbunden oder mit Maya verbunden. Das ist das Gleiche. Mit Maya verbunden so heißt, das so sein heißt, dass man unverbunden ist mit Krishna, also getrennt von Krishna ist. Und wir wollen uns verbinden. Und jemand von euch hat es gesagt, ich glaube unser Pujariji, die sagte, wenn wir Japa chanten, sollten wir das mit Sambandha machen. Und das bezieht sich auch auf alle anderen Übungen. Also wenn man Sadhu-Sangha hat, dann geht man eine Verbindung ein mit dem Sadhu. Man schaut, was ist in seinem Herzen, was braucht er, man gibt ihm ein Geschenk oder ihr. Man bittet ihn und sie um Rat. Das ist eine echte Verbindung, die man dann eingeht. Und wenn man den heiligen Namen chantet, dann setzt man sich hin und dann, okay, wer bin ich? Mein Diener, wer ist Krishna? Mein ewiger Meister. Was mache ich hier? Ich verherrliche ihn. Das Bhagavatam, okay. Was steht hier? Was heißt es? Wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Man geht da eine Verbindung ein, also man stellt Kontakt her. Dass es nicht einfach nur in ein Ohr reingeht und raus. Oder das heilige Dharma. Man versteht, ich bin im Land von Krishna. Und dann springt man in den Staub, weil man den Staub möchte, man seiner Lotusfüße, der Lotusfüße. Man möchte eine Verbindung zu Krishnas Lotusfüße. Oder Deity-Verehrung. Man geht nicht mit leeren Händen hin. Wenn man singt, dann bringt man sein Herz zu den Deities. Man betet. Man bringt seine Ehrerbietung da. Man verteilt sich vertraulich den Deities mit. Denn die Deities sind die besten Freunde. Das ist die essentielle Praxis. Der essentielle Punkt ist Vertiefung. Und die essentielle Praxis, guck mal, eine Verbindung. Wer verbindet dich? Also, fangen mit der Zeremonie an. Aber vorher habe ich eine schlechte Nachricht. Und ich habe auch eine gute Nachricht.
What would you like to hear?
Was wollt ihr zuerst hören? Ihr werdet zu Hause gehen müssen, weil es ist nicht euer ewiges Nachhaus, deswegen sage ich so genannt. Ja, wir wechseln so oft unsere Adresse in diesem Leben. Ihr werdet gehen und Jemand wird an der Tür klopfen. Oder ihr werdet die Klingel hören. Viele von uns haben so eine Klingel, ist es nicht so? Und ihr werdet zu ihr sagen, oh nee, ich will jetzt nicht die Tür aufmachen. Ich will jetzt wieder draußen stehen. Ach, ich will die Tür überhaupt nicht aufmachen.
Oh, no, 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 no. No!
Dass du es bist. Ja, ich bin zurück. Deine alten Gewohnheiten. Wisst ihr, wovon ich spreche? Die alten Gewohnheiten. Sie werden kommen und an eure Tür anklopfen. Ihr werdet am Anfang sie ein bisschen widerstehen können und dann juhu. Ihr öffnet die Tür und dann macht ihr wieder die Dinge, die ihr eigentlich nicht machen wollt, die euch Leid bringen werden. Ihr nickt alle so wie ja, wie wahr, wie wahr.
They will come.
Ja, sie werden kommen.
But I have the good news.
Aber ich habe jetzt auch die gute Nachricht für euch.
Some of you say, but what should we do with them?
Einige von euch denken jetzt, was sollen wir jetzt aber machen mit den alten Leuten? Na, das müsst ihr entscheiden. Ihr seid Erwachsene. Das hängt jetzt von eurer Reife ab, wie ihr damit umgeht. Man könnte auch sagen, es ist euer Schatten, der euch überall hin folgt. Der ist da. Jetzt habe ich gute Nachrichten für euch. Wollt ihr die guten Nachrichten? Sie sind in Bezug auf die schlechten auch. Gewohnheiten sind etwas, das man eben schaffen kann. Also, dass man ausbilden kann. So etwas wird eine Angewohnheit oder eine Gewohnheit, wenn man es wiederholt macht über eine bestimmte Zeitspanne hinweg, immer wieder macht, dann wird es eine Gewohnheit. Und man kann auch gute Gewohnheiten sich angewöhnen, die einem dienen im spirituellen Leben, wenn man das wiederholt, immer wieder macht über eine bestimmte Zeitspanne. Dann hat man, wie man auch schlechte Gewohnheiten hat, hat man dann auch gute Gewohnheiten. Und wenn man die guten Gewohnheiten stärkt, dann werden die sich um die schlechten Gewohnheiten kümmern. Dann sagt man, ja, ich habe keine Zeit, ich habe so viele gute Dinge, die ich machen muss. Kommt morgen wieder. Ach, ihr seid wieder da. Tut mir leid, keine Zeit, ich habe es vergessen. Ich habe noch so viele gute Dinge, die ich zu tun habe. Vielleicht könnt ihr in einem Jahr nochmal versuchen zu kommen. Also schafft gute Gewohnheiten. Deshalb haben wir euch gesagt, also am Anfang des Seminars gesagt, wir wollen, dass ihr etwas nehmt, was euch gefällt, dass ihr etwas mitnehmt, was euch gefällt und eine gute Gewohnheit ausbildet. Und es dauert nicht so lange, eine gute Gewohnheit auszubilden. Das ist meistens so, wenn man etwas 40 Tage lang macht, ungefähr. Manche sagen auch 41 Tage oder 30 Tage. Dann kann man eine gute Gewohnheit ausbilden. Deswegen gehen wir auch auf die Pilgerreise um Vrindavan herum. Und das traditionell braucht man da um so ein Parikram 40 Tage oder manchmal auch nur 30 Tage. Deswegen haben wir auch so eine Monate wie Purushottam Mas oder eben Kartik, wo man eben beständig eine Zeit lang immer etwas macht und das einen dann tief in uns so hineingeht und das wird eine Gewohnheit. Und dann kann man sich darauf verlassen. Warum sollten wir also jetzt über die schlechten Gewohnheiten nachdenken? Denkt an die guten Gewohnheiten. Etwas, das ihr aufbaut, etwas, das ihr macht, was ihr euch angewöhnt. Und diese guten Gewohnheiten werden euch helfen, dann nach einiger Zeit auch die schlechten Gewohnheiten nach Hause zu schmeißen. Und bevor wir jetzt unsere abschließende Zeremonie machen, würde ich euch gern bitten, euren Partner zu finden. Ich weiß, dass wie können wir Partner noch mal besser aus, also dieses Buddy noch besser aus, Saka sagt man im Bündaren. Aber das klingt so erhaben. Retreat-Partner hatten wir gesagt, ne? Also ihr versucht jetzt mal euren Retreat-Partner. Wenn der hier ist, geht da hin zu eurem Retreat-Partner. Einige von unseren Retreat-Partners sind vielleicht schon weggegangen. Dann werde ich mich um euch kümmern, die dir dann noch da übrig bleiben. Versucht jetzt erstmal euren Retreat-Partner aufzusuchen jetzt. Ich werde euch sagen, was ihr dann mit dem Retreat-Partner macht in einer Minute. Ich gehe dann kurz zu Palma. Ja, okay.
Das wird dann noch die Aufgabe.
Stimmt. Ja, ich gehe dann erst. Darf ich wissen, wer hat seinen Partner noch nicht gefunden?
Hier ist Ranga Devi. Would you, Birgit, ja, Team up mit Ranga Devi, die spricht uns nicht Deutsch. Sie ist leider ein fauler Mensch. Everyone else has found a partner. Jeder sonst hat einen Partner gefunden. Gut. Weiß ich ja, mache gut. Ja, keiner ist ja da. Der Mann. Ja, eben. Ich habe es von Anfang an gesehen. So.
Okay, liebe Prabhus, es ist jetzt sehr wichtig, das ist jetzt unsere letzte Übung und danach werden wir eine Zeremonie machen. Eine Zeremonie, in der wir etwas Wunderbares erfahren werden. Da, aber
Michael, es ist wichtig für mich, dir zu sagen, wir machen jetzt noch eine Gruppe. Nimmst du teil oder bist du da?
I heard everything.
Ach du, alles in der Küche. Ist dein Partner hier?
Hier ist.
Ja, gut. Man kann auch zu dritt, also das geht auch. Ja. So, du bist gerade richtig gekommen. Jetzt, wie wir in 7 Minuten.
In 7 Minuten?
We will go. Into our ceremony.
Fangen wir mit unserer Zeremonie an. Und das ist eine wunderbare Zeremonie. Und es wird sehr, sehr wichtig sein, dass wir jetzt diese Übung machen, weil sie uns helfen wird, das Wichtigste aus der Zeremonie zu machen. Diese Übung jetzt wird das beeinflussen, was wir mitnehmen aus diesem Retreat. Und deshalb seid bitte nochmal, gebt nochmal euer Bestes jetzt. Ich würde euch gerne bitten, eine Frage mit eurem Partner zu besprechen. Was war ein neuer Eindruck oder eine neue Verwirklichung, die du mit nach Hause nehmen möchtest? Ist die Frage deutlich? Also was habt ihr gelernt oder was habt ihr erfahren? Manchmal ist es auch so auf einem Retreat, dass wir was erfahren, dass das nicht das ist, was wir jetzt gelernt haben in den Vorträgen, sondern was einfach in unserem Leben passiert. Das ist auch fantastisch und super. Das kommt dann unabhängig davon, weil wir eben unser Herz in Bewegung bringen. Also, was ist ein neuer Eindruck oder eine neue Verwirklichung, die ihr jetzt mit euch nach Hause nehmen wollt? Ist euch die Frage klar? Ja, die ist klar. Okay. Dann lasst uns jetzt bitte mal schauen. Ich glaube, in 7 Minuten müsste lang genug sein, dass man, wenn ihr noch mehr Zeit habt, braucht, dann gebe ich euch noch mehr Zeit später.
Thank you.
two more minutes. This helps us churn out what is there. Es quert so ein bisschen und bringt die Sachen zum Vorschein. Do you need more time or can we do the ceremony? We are ready.
Yeah.
Good. Then I will hand over the microphone to Banunandi, who has prepared the ceremony for you. So,
also die Zeremonie heißt Sankalpa-Zeremonie und wir machen diese Zeremonie immer nach unseren Retreats.
Also
und die Zeremonie hilft uns das Beste draus zu machen aus dem Retreat. So, Herr Krishna, liebe Devotees, wie Maharaj gesagt hat, wir gehen jetzt in diese Sankalpa-Zeremonie hinein. Sankalpa steht für Absicht. Das ist ein Sanskrit-Wort, das steht für Absicht. Und wenn ihr jetzt, während wir alles vorbereiten vom Altar, wenn ihr dann einfach in euch hineingeht und nicht nur so darüber nachdenkt, was ihr mitnehmen wollt, sondern auch, was eure, also einen Punkt nehmen ist, den ihr üben wollt. Also von all den Dingen, die wir gehört haben, was ihr machen wollt, was ihr üben wollt. Vielleicht, dass ihr die Qualität eures Chanten verbessern wollt. Oder vielleicht wollt ihr beim Lesen aufmerksamer sein und so weiter. Überlegt euch irgendeinen Punkt oder irgendeine Praxis, irgendeine Übung. Vielleicht wollt ihr jeden Tag 5 Minuten innerlich nach Vrindavan gehen oder zu einem anderen heiligen Ort. Also irgendwas, was ihr machen wollt für die nächsten 30 oder 40 Tage. Und einfach nehmt einfach was Einfaches, also nichts zu Großes, wo man sich irgendwie überfordert fühlt und der Geist dann, also man sich dann fragt, oh nee, ich will es doch nicht mehr nach 3 Tagen. Also gut, wenn man mit irgendwas Einfachem anfängt, dass es dann eben später mehr wird. Wir wollen euch jetzt helfen, so einen Stempel auf diese Absicht zu machen. Und diese Übung jetzt sollte euch helfen, eben das ein bisschen zu überlegen, was ihr mitnehmen wollt. Wir bereiten jetzt die Zeremonie vor. Können wir anfangen? Wir haben jetzt drei Brahmana-Priests, drei für die Prabhus und drei für die Matajis. Die Brahmana-Priester für die Prabhus, Sachinanan Maharaj, Bhagavad Dharma Prabhu. Wir brauchen noch einen Brahmana von der Tushta Krishna. Würdest du das gerne machen? Und für die Matajis haben wir gedacht, könnte das Mani Manjari machen? Und ich kann das Sevika und Damodar Priya. Die Brahmana Matajis werden links neben dem Altar sein und die Prabhus werden rechts neben dem Altar sein. Und was wir dann machen ist, dass wir, weil die Matajis kriegen den Faden um die linke Hand und die Prabhus kriegen es rechts um. Und wenn ihr dann vorgeht, wenn ihr zu eurem Priester kommt, dann schaut zu den Detis, gebt eure Hand zu dem Brahmana oder Brahmana, entweder links oder rechts, und wenn der Brahmana einen Faden um eure Hand macht, während er das macht, meditiert über eure Sankalpa in so einer Gebetsvollstimmung und dann bittet ihr Shishirada Madanmohan euch Kraft zu geben, dass ihr das auch umsetzen könnt, wenn die alten Gewohnheiten dann wieder ins Leben zurückkommen und so weiter. Und dann betet man ihnen zu helfen. Und die Brahmanas, wenn ihr meditiert, werden die Brahmanas ein paar Mantren rezitieren und Reis und Turmeric da drauf auf den Knoten legen, damit der fest bleibt. Das ist so üblich in verschiedenen Vaishnava-Zeremonien. Und wir wenden das jetzt hier an. Und es gibt noch einen Punkt, weil wir jetzt hier keinen Stau schaffen wollen vom Altar. Und da wäre es gut. Also viele bleiben gern vor dem Altar, wenn sie ihren Knoten gekriegt haben. Aber die anderen, die warten, die denken sich dann, soll ich jetzt vorgehen, soll ich nicht vorgehen? Und dann wird immer so ein riesen Stau, entsteht immer so ein Stau. Und damit das eben im Fluss bleibt und kein Stau entsteht, würde ich euch gerne bitten, dass wenn ihr euren Faden bekommt, dann wird Shyamnam, die steht in der Mitte vom Altar, und sie wird euch die Lotusfüße von Radha Madanmohan auf die Kopf geben. Und wenn ihr die Segnung bekommen habt, dann geht ihr einfach zurück, könnt eure Ehrerbietung hinten machen. Das ist so eine technische Information. Und dann können wir auch von hinten beten. Also ihr bekommt euren Faden. Während ihr den Faden bekommt, denkt ihr an das Sankalpa oder eure Absicht. Und dann kriegt ihr die Segnungen von Shishirada Madanmohan, deren Lotusfüße. Und dann könnt ihr eben dahinter hingehen und dann noch eure Erbietung da bringen und beten und so weiter. Und wir wünschen euch einen großen Erfolg für diese Übung. Und es ist besser, wenn ihr irgendwas Einfaches wählt, damit ihr euch jetzt nicht überfordert. Und dann kann man ja später immer noch mehr draus machen. So viel für jetzt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Thank you so much. Hare Krishna.